Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Fanny Tank.
Und Friedemann Vogel. Der ist ein Weltstar und gehört als solcher zu den wichtigsten Balletttänzern der Gegenwart. Wer ihn tanzen sieht, der bekommt eine Idee davon, was Tanz im besten Fall sein kann, nämlich das Leben selbst. Kein Wunder, dass Friedemann Vogels Auftritte überall umjubelt, seine Fanschar riesig und die Bühnen, auf denen er tanzt, meistens auch ziemlich groß sind. Dass Friedemann Vogel trotzdem ab und zu die kleine Bühne sucht, ist für ihn selbst Teil einer künstlerischen Suche und für das Publikum ein ganz besonders intensives Erlebnis. Kürzlich hat der gebürtige Stuttgarter am Kleistforum in Frankfurt-Oder Station gemacht mit der von ihm selbst und seinem Partner Thomas Lempertz entwickelten Solo-Performance »Die Seele am Faden«, basierend auf einem Kleist-Text über das Marionettentheater. Diese Performance wird nun am 14. Juli nochmals in Hamburg zu sehen sein und ich hatte das große Glück, Friedemann Vogel im Vorfeld zu treffen. Weil sich das Stück unter anderem mit der Frage beschäftigt, wodurch ein Körper überhaupt auf uns wirkt, was uns genau berührt, wenn jemand zum Beispiel tanzt, habe ich Friedemann gefragt, was ist Anmut für dich?
Ich glaube, Anmut ist irgendwas, was angeboren ist. Und je mehr man darüber reflektiert, desto mehr wird es zu Gesten. Und ich glaube, darum geht es, dass es eigentlich praktisch die Natürlichkeit ist, das die Perfektion. Aber wie bekommt man Natürlichkeit, indem man vielleicht nicht in die Grazie geht, weil das irgendwas antrainiert ist? Und vielleicht ist die Anmut was angeboren ist. Und da befasst sich, glaube ich, auch der Text von Kleist mit dieser Grazie und mit der Anmut. Und das Wichtige ist, dass es eine natürliche Grazie und eine natürliche Anmut sein soll. Dass da so nichts aufgesetzt ist und nichts Affektiertes dabei ist.
Würdest du denn sagen, dass ein Tänzer, jetzt nicht notwendigerweise du, aber überhaupt jemand, der sein Leben mit Tanz verbringen wird, damit geboren sein muss, erstmal als Ausgangsmaterial? Oder kann man sowas auch formen durch Training?
Also man muss natürlich seinen Körper formen durch Training, um das machen zu können, was wir Tänzer machen. Und bei klassischem Ballett ist es einfach wichtig, dass man im frühen Alter anfängt, den Körper zu formen und zu trainieren. Tanzen kann jeder und auch in jedem Alter und sich bewegen und was ausdrücken mit der Bewegung. Aber klassisches Ballett ist einfach sehr schwierig, wenn man das in einem höheren Alter anfängt. Man muss einfach diese Bewegungsabläufe, um dass die so perfektioniert werden, muss man das als Kind, das ist wie bei einer Sprache, dann wird es nie die Muttersprache sein. Und das ist beim klassischen Ballett einfach der Fall, dass man das, wenn man sehr jung ist, dass man das beginnen muss.
Man hat ja manchmal fast das Gefühl, dass bestimmte Bewegungen, Gesten, vielleicht auch sogar Bewegungsabläufe fast so in ein kollektives Gedächtnis eingespeist sind oder vielleicht sogar in ein Kulturgedächtnis. Wie siehst du das? Wie ist das mit dem Körpergedächtnis und so typischen Bewegungen?
Also Körpergedächtnis, das ist ja Gott sei Dank vorhanden. Das heißt, deswegen kann ich mich auch an die ganzen vielen Stücke, die ich parallel tanze, immer wieder erinnern, weil der Körper sich einfach an die Bewegungsabläufe und auch an die verschiedenen Tanzstile praktisch erinnern kann. Aber ich versuche das zu reduzieren, dass man also praktisch nicht das nachvollziehen kann, wo das jetzt herkommt, sondern das ist praktisch, dass man die Bewegung benutzt, um was auszusagen und nicht die Bewegung was macht, um was darzustellen, was schon da ist. Und ich glaube, da ist dann praktisch dieses, was dann wieder zurück zum Stück kommt, das ist praktisch dieses Antrainierte oder dieses Affektierte dann ist, wo es dann in Posen geht, wo es dann nicht mehr natürlich ist und wo man sieht, es ist nicht das Wahrhaftige, wo wir als Künstler alle danach streben. Das ist also praktisch was ganz Eigenes sein soll.
Das ist ja eigentlich wie so eine Selbstemanzipation oder Ermächtigung, eine Befreiung vom fast könnte man sagen, Schöpfer oder ja, es hat ja auch irgendwie was stark philosophisch-religiöses. Und dass es eigentlich am Ende alles nicht nur darin gipfelt, wann ist man frei körperlich, sondern befreit.
Ja, also die Befreiung, darum ging auch das ganze Stück, weil das ja schon, ein Tänzer ist ja in einer gewissen Weise schon eine Marionette immer von irgendjemandem, der ihn leitet. In einer gewissen Weise sind wir schon eigenständige Künstler, aber auf einer anderen Seite haben wir immer den Choreografen, der da sagt oder die sagt, mach so und jetzt gehst du rechts ab und jetzt gehst du links ab und jetzt machst du den rechten Arm, jetzt machst du den linken Arm. Das heißt, in einer gewissen Weise können wir nicht eigenständig das so interpretieren, wie wir es vielleicht aus uns raus interpretieren würden. Und wir wachsen schon auf immer mit diesen Korrekturen. Wir werden ja ständig kritisiert für was wir machen. Das heißt, wenn ich eine Vorstellung habe, kommt am nächsten Morgen, wenn ich dann wieder im Ballettsaal stehe, ja, also da warst du zu weit vorne und hier war die Schulter oben und da musst du aufpassen. Also wir bekommen immer ein Feedback für das, was wir getan haben. Das ist vielleicht bei anderen Künstlern ist das, glaube ich, weniger der Fall. Ich glaube, ein Schauspieler würde sich das nicht gefallen lassen. Aber wir sind damit irgendwie aufgewachsen und wir brauchen auch diesen. Aber in einer gewissen Weise sind wir somit schon auch eine Marionette, weil wir auch keine Stimme haben, sondern weil wir alles mit dem Körper machen. Und manche Dinge, weil wir nicht das Wort haben, um uns auszudrücken, macht man manche Bewegungen, die vielleicht sich toll anfühlen, aber die vielleicht gar nicht dann so stark rüberkommen. Und da braucht man vielleicht dann die Person, die von vorne sieht und sagt, ja, wenn du die Bewegungen machst, sieht man nur deinen Nacken. Aber wenn du den Kopf vorne lässt, ist es viel stärker, als wenn du diese Emotionen dann zeigst, als wenn man nur deinen Nacken sieht.
Wie war das denn jetzt? Dadurch, dass du dieses Stück ja quasi für dich selber mit deinem Partner zwar, aber ja irgendwie trotzdem als du entwickelt hast, sowas wie Korrekturen gibt es ja trotzdem sicher, aber was ist daran anders?
Es war eine unheimliche Freiheit, so ein Freiheitsgefühl, was ich habe. Also ich habe keinen Frust über das, was in meiner Karriere. Ich habe so tolle Stücke getanzt und tanze auch immer noch so gerne Stücke von anderen Choreografen. Aber es war so eine Freiheit, wenn man selber zuständig ist für alles, für Licht, für Musik, für Bewegung, für alles ist man selbst zuständig. Und es ist einfach die Befreiung, dass man so eine Freiheit hat.
Wie nähert man sich dem dann oder wie hast du dich jetzt diesen Szenen genähert? Ich stelle es mir zum Beispiel ganz schwierig vor, wenn man weiß, man selber will das machen. Man kennt ja nun auch nach all den Jahren seinen Körper wie kein anderer und kann abschätzen, was gut wäre und nicht rein technisch. Aber dann kommt ja die ästhetisch-philosophische Ebene dazu. Irgendwo müssen ja auch Limits sein oder eben nicht.
Deswegen habe ich es mir auch mit meinem Partner zusammen gemacht, weil wir dadurch auch, dass ich jemanden vorne habe, dass ich nicht abrutsche in das, was ich eigentlich natürlich machen würde, sondern dass es auch eine Spannung drin gibt. Weil das, wenn man immer nur das macht, die Best-of ist, wird irgendwas langweilig. Und deswegen ist es wichtig, dass man das so praktisch wie in einem Kollektiv zusammen erarbeitet. Und dann hatten wir Alisa noch mit ins Team geholt für die Musik, dass wir da noch eine Soundebene haben. Und Alisa war auch Tänzerin und hat so das Gespür für Bewegungen gehabt und jemanden live mit auf der Bühne zu haben, um das Ganze so zu begleiten, ist schon wichtig, als wenn man dann nur vom Tonband Sachen abspielt. Und deswegen war das eigentlich für das Stück so das optimale Zusammenspiel, was sich natürlich entwickelt in dem Prozess, wie man so ein Stück aufbaut. Wie fängt man an? Wie hört man auf? Mit was fängt man an? Fängt man schon mit dieser Perfektion der Marionette an oder hebt man sich's auf für den Schluss? Das sind halt dann so die Fragen, die man sich dann stellt, wenn man so ein Stück aufbaut.
Eine wichtige Frage ist ja auch, oder was auffällig ist, ist die Wahl des Rahmens, also der sehr klein ist, sehr intim ist, sehr nah ist. Und ich glaube, dein Bruder hat sogar gesagt, du hast nie so nah an Menschen dran getanzt. Das spricht ja auch dafür, dass du da was Neues oder anderes gesucht hast.
Ja, mein Bruder, der Direktor hier vom Klassforum ist, der hat immer gesagt, warum macht ihr nicht den großen Saal? Der wollte natürlich das Haus voll haben. Aber wir haben uns bewusst für den intimen Rahmen irgendwie entschieden, weil auch die Nähe zum Publikum und dieses Nahbare schon irgendwie auch spannend ist.
Wobei es in Hamburg in der Staatsoper, also auf der Bühne der Staatsoper, jetzt ja wieder eher eine größere Bühne ist, auf der das Stück stattfindet. Also eigentlich dann wieder ein anderes Tanzen, ein anderes Stück, oder?
Wir hatten jetzt schon einige Tourneen gehabt. Wir haben es in Italien bei einem Festival gemacht und wir hatten es in Schwetzingen bei den Festspielen gehabt, in einem Rokoko-Theater. Also wir sind jetzt schon praktisch, wir wissen schon, wie es läuft in anderen Häusern. Es ist schon immer eine andere Stimmung und eine andere Atmosphäre und man muss da so ein bisschen technisch von den Abläufen ein bisschen was anpassen. Aber es wird bestimmt eine andere Atmosphäre in Hamburg sein. Aber ich denke mal, durch die Distanz kommt vielleicht noch mehr diese Marionette, wie klein sie dann doch erscheint auf so einer großen Bühne, kann schon auch sehr intensiv sein.
Apropos, würde ich einmal noch auf die Marionette selber kommen, also wie es auch anfängt. So dieses, ich hatte das Gefühl, das ist erst wie so ein Suchen einer geeigneten Position. Und dann ist es ja immer mehr so dieser Konflikt mit sich selber, je selbstständiger die Marionette wird. Die ganze Zeit fragt man sich ja, wer steuert das eigentlich? Also immer weniger jemand, aber am Anfang ja schon.
Ja, das ist schon diese die Marionette, die sich langsam löst von ihrem Maschinisten, der sie führt, aber dann trotzdem in so eine Art, vielleicht in so eine fast Wertlosigkeit rutscht, weil einfach nicht mehr die Bewegungen möglich sind, diese tollen, über fast KI möglichen Bewegungen, die von der Marionette einfach möglich sind, die Mensch nicht machen kann. Und dann halt diese Selbstsuche nach dem, wer bin ich und bin ich nur jemanden, weil ich nur so irgendwie überzeugen kann, indem ich diese abnormalen Bewegungen machen kann? Oder bin ich jemand, der rein mit meinen Bewegungen und mit mir selbst und vielleicht mit der Imperfektion überzeugen kann? Und ich glaube, das ist dann der Spannungsbogen, der uns wichtig war, in der Vorstellung zu zeigen, dass dieses Erwachen der Marionette vom Anfang bis zu dem Loslösen bis zu der Befreiung am Schluss.
Ganz zentral fand ich auch, dass eigentlich es am Ende ja oder die ganze Zeit über nie überfrachtet wird, sondern mir auch vorkam, wie bei vielen bildenden Künstlern, Musikern, am Ende ist es immer die Suche nach der Essenz oder dem Kern der Bewegung. Deshalb wäre meine Frage auch, ob die Suche nach diesem Kern auch etwas Essentielleres wird.
Ich glaube, als Künstler muss man immer auf der Suche sein nach dem, was wirklich erfüllend ist. Und ich glaube, sobald es erfüllt wurde, ist es irgendwie, glaube ich, dann vorbei. Also dass man ständig auf der Suche und ständig auch im Konflikt, ob das so jetzt erfüllend ist oder nicht. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich ständig neu findet und dass man neue Sachen macht. Ich glaube, dass ich in ein paar Jahren, wenn ich dann noch tanzen kann, das total anders sehe, vielleicht auch dann auch wieder. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der einfach sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist ja auch die Stärke der Kunst, dass sich immer weiterentwickelt und auch vielleicht auch in der Gesellschaft auch relevant bleibt.
Zur Frage auch mit Suchen und Finden. Neulich habe ich ein Interview gelesen mit einer Schriftstellerin, die gesagt hat, in der Kunst ist es eigentlich fast mehr ein sich verlieren als sich finden.
Ja, ich glaube, man darf keine Angst haben vor der Nicht-Perfektion. Ich glaube, wir streben schon alle immer nach der Perfektion, aber ich glaube, das wirklich Wahrhaftige und was dann auch letztendlich bleibt, ist dann doch das leicht Fehlerhafte, was nicht das Allglatte ist, sondern das, was praktisch, wenn ich was anschaue und ich sehe was Allglattes, wird es schnell langweilig. Und ich glaube, wir sind so jetzt geschult durch unser Auge, durch die ganzen, was wir auf Social Media alles sehen, dass das alles so gefiltert ist und dass das alles so allglatt ist. Und ich glaube, die Wahrhaftigkeit liegt, glaube ich, in dem, was nicht perfekt ist, sondern dem, was man greifen kann.
Das sagt ein Mann, um dessen Körper, scheinbar perfekten Körper, ihn sicher viele andere beneiden, aber der Körper als Äußerlichkeit ist natürlich überhaupt nicht wesentlich für deine Kunst, Friedemann, oder?
Ja, man könnte sich ja nur darstellen praktisch. Und ich glaube, die Darstellung, das ist das, was nicht gut ist. Sondern man muss einfach so sein, wie man ist. Und egal mit welchem Körper, und nicht darüber nachdenken. Und der Körper wurde so geformt, natürlich irgendwie durch Gene, aber letztendlich dann auch durch Tanz. Also mein Körper wurde so geformt durch Tanz und ich glaube, deswegen ist er so geworden, weil jeder Muskel da sitzt, weil er eine Bedeutung hat und weil er irgendwas mal erzählt hat.
Die Frage ist ja auch in dem Stück, und ich glaube auch, das passt auch, finde ich, bei dir so gut nach dem Zusammenspiel von Seele und Verstand und wie die jeweils zusammenspielen. Ich glaube, du hast mal gesagt, damit man dieses Wahrhaftige dem überhaupt näher kommt oder sogar vielleicht sowas wie einem göttlichen Moment, wo sich alles löst, muss das beides zusammenspielen.
Wenn man das erklären könnte, wäre es für viele einfach, irgendwas zu machen. Ich weiß es nicht, man kann es nicht erklären. Ich glaube, das ist auch einfach auch tagesabhängig und man weiß es wirklich vorher nicht. Man kann den Top Form sein und man hat eine Vorstellung und da muss man sich durchkämpfen und dann hat man manchmal Tage, wo man irgendwie krank ist und sich gar nicht gut fühlt und schwach und schlecht geschlafen hat und dann hast du die Vorstellung, die dir für immer im Gedächtnis bleibt, weil die so toll lief. Es sind schon irgendwie Energien, die dann irgendwie sich freisetzen und das ist das Spannende, dass man sowas nicht wiederholen kann und ich hatte ja gestern auch Vorstellungen, das war eine total andere Vorstellung. Natürlich, wenn Leute das heute sehen und auch gestern gesehen haben, werden die das wahrscheinlich jetzt nicht so spüren, aber für mich war es eine ganz andere energetische irgendwie Erlebnis.
Was machst du, wenn es hakt, also wenn es eben nicht so fühlbar, nicht so ganz für dich jetzt in deiner Empfindung läuft? Dynamisch.
Ja, man hat schon so, also innerlich so manchmal das Gefühl, so, oh nee, okay, Licht aus, nochmal anfangen, neu. Aber das ist das, was man nicht machen darf. Man muss schon sich dann auch durchkämpfen durch manche Sachen. Es läuft nicht immer alles glatt. Und manchmal sind es dann auch die Momente, wo man sehr viel irgendwie hadert mit sich, wo dann die Leute von draußen kommen, die Zuschauer oder auch die Verantwortlichen und sagen, oh, heute war es die beste Vorstellung. Und wirklich, es hat sich so furchtbar angefühlt heute irgendwie. Aber vielleicht ist dann gerade dieses Hadern mit sich selbst, was dann in der Rolle wirklich dann auch das Wahrhaftige ausmacht.
Sagt Friedemann Vogel, weltberühmter Balletttänzer und am 14. Juli nochmal mit seiner Solo-Performance Die Seele am Faden in Hamburg zu erleben. Vielen Dank, Friedemann Vogel. Mein Name ist Fanny Tank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis bald.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Fanny Tank. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Schimanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.